Mich hätte dann gleich zu Beginn interessiert, mit welchem Blick und Fokus du dir Ausstellungen in ethnologischen Museen und Völkerkundemuseen anschaust, also was du da eigentlich genau untersuchst.
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil das quasi auch der Kern meiner Dissertation ist. Also wie kann man eigentlich Ausstellungen überhaupt analysieren? Und aus meinem fachlichen Hintergrund, das sind ja die Medienwissenschaften, sind Ausstellungen, vor allem Ausstellungen in ethnologischen Museen ebenso spannend, weil die sich eben aus ganz vielen unterschiedlichen Elementen anschauen. Und der erste Schritt für mich ist tatsächlich, die Ausstellung zu besuchen. Also ich begegne der Ausstellung erstmal ganz normal als Besucher und ich versuche, mir alle Elemente anzuschauen, die einem da begegnen. Also das sind natürlich die Ausstellungsobjekte, aber auch die Objektschilder, wie sind die angebracht, was für Informationen sind dort angebracht, wie sind die Vitrinen aufgebaut, die Sockel, die ganzen Präsentationsmittel, die dazugehören, eigentlich auch die Gästebücher, alles, was einem sozusagen im Ausstellungsraum begegnet, versuche ich quasi zueinander in Beziehung zu setzen und mir anzuschauen, wie sich durch das Zusammenspiel all dieser unterschiedlichen Elemente ganz bestimmte Bedeutungen herstellen lassen und wie sozusagen der Ausstellungsraum einerseits als Raum des Wissens, aber auch als ein bestimmter Erfahrungsraum dabei entsteht.
Und du schaust dir da ja vor allem die kolonialen Verflechtungen an von Sammlungen und Ausstellungen, wie zum Beispiel eben auch im Grassi-Museum in Leipzig. Und die Frage, die sich da vor allem in ja so Völkerkundemuseen stellt und in anderen Museen ist, wie man eben andere Kulturen, sowas wie außereuropäische Kulturen und Geschichte eigentlich näher bringen kann, die die Zeit vielleicht des Kolonialismus mit meinen. Und oft finden sich da noch koloniale Blicke wieder. Was macht denn diesen kolonialen Blick aus, woraufhin du versuchst, genau das zu überprüfen, wie diese Blicke aussehen, ob die existieren und wie man die vielleicht vermeiden kann. Aber was sind denn eigentlich so diese kolonialen Verbindungen und Bezüge, die in Ausstellungen auftauchen können?
Also ganz existenziell oder konstitutiv für einen kolonialen Blick ist zum Beispiel, dass das Museum eine bestimmte Deutungsmacht erhebt. Also das heißt, dass die Institution des Museums entscheidet erstmal überhaupt, welche Exponate werden überhaupt in der Ausstellung gezeigt aus der Sammlung. Das ist ja oft nur ein kleiner Bruchteil von dem, was in den Depots der Museen tatsächlich liegt. Und das Museum entscheidet auch, in was für einem Kontext diese Objekte präsentiert werden. Und dabei ist es eben häufig so, dass die Objekte so arrangiert werden in Vitrinen, dass sie sozusagen ein Fenster zu anderen Kulturen eröffnen sollen. Also dass man durch den Blick auf die Objekte sozusagen direkt sehen könnte, wie fremde Kulturen seien. Und da wäre sozusagen eine ganz wichtige erste Strategie, genau die Objekte an sich tatsächlich ernst zu nehmen und nicht zu versuchen, sie als Teil einer Geschichte einfach nur oder nur in eine Geschichte einzubauen, sondern sich die Objekte im Einzelnen anzuschauen und zu gucken, was bringen die eigentlich für einzelne spezifische Geschichten mit. Was für Geschichten haben Sie auch schon, bevor Sie Museumsobjekte geworden sind? Ja, das sind da so erste Ansätze dazu.
Genau, das ließe sich ja auf eigentlich alle Museen, die versuchen, irgendwie eine Geschichte auch wiederzugeben, einer bestimmten Zeit, darauf beziehen auf alle oder adaptieren. Nun schaust du dir ja auch vor allem so ethnologische Museen, Völkerkundemuseen an, wie eben hast du jetzt auch einen Vortrag am Grassi-Museum in Leipzig gehalten, das ja auch ein selbstbezeichnetes Völkerkundemuseum ist. Was ist dir denn dabei aufgefallen, wenn es da um, also in deiner Forschung aufgefallen, wenn es da um koloniale Blicke geht in genau diesen Museen, die so eine Ausrichtung haben? Wie ist denn da so eigentlich der Stand von so einer Ausstellungspraxis und auch ja einen Umgang letztlich mit der kolonialen Zeit?
Also ganz spezifisch im Grassi-Museum waren meine Beobachtungen, dass es in der Dauerausstellung, also vielleicht sollte man erstmal grundsätzlich unterscheiden, völkerkundliche Museen haben ja, wie gesagt, wie ich vorhin schon angedeutet habe, das Problem, wenn sie ihre Ausstellung konzipieren, dass in ihren Depots einfach eine unzählige Fülle an den Objekten liegen und genau, es gibt einfach nicht genug Raum, um all das zeigen zu können und es muss immer eine Auswahl stattfinden. Und das ist natürlich mit bestimmten Kapazitäten verbunden, also finanzieller Art, aber auch Mitarbeiter, die sich sozusagen darum kümmern müssen. Und wenn Dauerausstellungen in ethnologischen Museen eingerichtet werden, passiert das meistens für einen Zeitraum von 7 bis 10 Jahren. Das heißt, die sind relativ unflexibel. Und Sonderausstellungen bieten da eigentlich eine Möglichkeit, da flexibler auch auf so aktuelle gesellschaftliche Diskussionspunkte, wie jetzt zum Beispiel um die Aktualität der kritischen Auseinandersetzung mit der Kolonialzeit, darauf zu reagieren. Das heißt, in der Dauerausstellung des Grassi-Museums für Völkerkunde ist es so, dass an einigen Stellen so Ansätze anklingen, dass es zum Beispiel Ansätze dazu gibt, auch die Sammlungsgeschichten und die Provenienzen, also die Herkunftsgeschichten der Objekte, auch mitzuerzählen. Aber es steht auf keinen Fall im Fokus, sondern die Ausstellung, die Dauerausstellung heißt ja auch Rundgänge in einer Welt. Und es geht schon sozusagen darum, diesen, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, diesen Blick auf die fremden Kulturen durch die Objekte, das aufrechtzuerhalten, das zieht sich da eben schon durch diese Dauerausstellung. In den Sonderausstellungen, wie sie jetzt zum Beispiel seit Anfang 2016 laufen, unter der Reihe Grassi in Weiz, da ist es eben ganz anders. Das Format ist etwas freier, aber auch experimenteller. Die Ausstellungen laufen auch nicht so lange, sie laufen immer nur so 2-3 Monate. Und da versucht das Museum eben zu kooperieren, Perspektiven von außen mit reinzuholen, von Künstlern, von Studierenden, von Aktivistinnen, um sozusagen sich selbst darauf hin zu befragen, wie können wir uns eigentlich mit einer kolonialen Vergangenheit auseinandersetzen.
Ein Beispiel dafür, wie es laufen kann, dass ein Museum auf den eigenen kolonialen Blick angesprochen wird oder einen problematischen Umgang mit der kolonialen Zeit, ist zum Beispiel das Deutsche Historische Museum und die Dauerausstellung. Das Deutsche Historische Museum wurde vor ein paar Jahren darauf hingewiesen, nämlich, dass der Umgang mit der kolonialen Geschichte da ein sehr marginaler ist. Also in der Dauerausstellung wurde die Kolonialzeit eigentlich fast ausgespart. Sie war quasi unsichtbar und darauf hat eine Gruppe hingewiesen mit einem kritischen Audioguide, der zur Dauerausstellung herausgegeben wurde. Und daraufhin hat das Deutsche Historische Museum auch reagiert und sich der Kritik insofern angenommen und da auch Veränderungen vorgenommen. Und mittlerweile gibt es auch eine Sonderausstellung zu Kolonialismus im Deutschen Historischen Museum. Die geht noch bis Mai, meines Wissens nach. Du hast mir auch schon erzählt, dass du die Ausstellung dir auch schon angeschaut hast. Genau. Vor dem Hintergrund, dass es da eine Kritik von außen gab an das Deutsche Historische Museum bezüglich dem Umgang mit der kolonialen Geschichte. Wie würdest du da jetzt diese Sonderausstellung und überhaupt den Umgang mit der Kolonialzeit in dem Museum bewerten?
Also ich finde, dass diese Sonderausstellung auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung ist. Das Museum hat, da kann man vielleicht doch dazu sagen, dass diese Ausstellung auch nicht nur von Museumsmitarbeitern kuratiert wurde, sondern dass sich da auch das Deutsche Historische Museum eben auch Expertise von außen geholt hat, auch Stimmen zum Beispiel aus den schwarzen Communities, die es in Berlin gibt, und da wirklich auch versucht hat, sich wirklich spezifisch mit den ausgewählten Objekten auseinanderzusetzen. Und was ich als Ansatz eigentlich ganz schön finde, ist, dass die Ausstellung eben nicht versucht, chronologisch eine Geschichte der deutschen Kolonialzeit zu erzählen, sondern sie erzählt tatsächlich von den Objekten her. Also sie stellt die Objekte in den Mittelpunkt und versucht dann sozusagen die Kontexte aufzuzeigen, in denen diese Objekte zum einen hergestellt wurden, wie sie auch nach Europa gekommen sind teilweise. All diese Objekte stammen ja aus Sammlungen unterschiedlicher Museen. Das sind ethnologische Museen, aber auch naturkundliche und historische Museen. Alle aus deutschen Depots. Und es ist ganz schön zu sehen, dass sich sozusagen aus dieser Zusammenstellung aber eben doch ein fragmentarisches Bild zusammensetzen lässt. Also die Ausstellung heißt im Untertitel auch, also deutscher Kolonialismus, Fragmente ihrer Geschichte und Gegenwart. Und das ist eben, glaube ich, ganz wichtig, dass man versucht abzurücken von dieser Idee, man könnte eine vollständige Geschichte erzählen und sich sozusagen wirklich auf diese fragmentierten Objektgeschichten zu beziehen. Und dementsprechend ist die Ausstellung auch aufgebaut. Also es gibt verschiedene Bereiche, die sich zum Beispiel mit den Verflechtungen von Kolonialismus und Wissenschaft auseinandersetzen oder zum deutschen Kolonialismus im globalen Kontext, zu Verflechtungen mit dem Alltag und so weiter, bis hin eben zu den gegenwärtigen postkolonialen Ansätzen. Auch das wird mit reflektiert auf eine ganz spannende Art und Weise, wie ich finde.
Was ja auch immer noch mal so ein Diskussionspunkt ist bei genau solchen Ausstellungen, wenn du auch sagst, dass die Ausstellungsstücke, die Objekte aus deutschen Depots kommt, dann stellt sich da ja auch immer mal wieder die Frage, wo die denn vielleicht ursprünglich herkommen. Also so ein Stichwort koloniale Raubkunst und wie eigentlich genau mit solchen Objekten umzugehen ist. Da gibt es ja auch, wenn man sich beispielsweise das Karl-May-Museum, glaube ich, in Radebeul anschaut, da gab es eine Auseinandersetzung um einen Skalp. Und so steht natürlich immer mal die Frage im Raum, wem gehört eigentlich das Ausstellungsobjekt? Ist es gerechtfertigt, dass sozusagen das noch in so einem deutschen Depot irgendwie sich wiederfindet, oder gehört es vielleicht an einem anderen Ort? Wo ist da der Ursprung dieses Stücks? Wie würdest du da einen Umgang auch mit der Frage nach dem eigentlichen Ursprung und nach einer Verantwortung gegenüber auch einer, ich sag mal, Aufarbeitung und Entschädigung dieser Taten in der Kolonialzeit bewerten, also wie damit bislang umgegangen wird?
Also ich glaube, die Frage geht in zwei verschiedene Richtungen. Die eine betrifft tatsächlich ganz konkret Rückforderungen von Objekten, die halt hier in naturkundlichen Museen oder auch in ethnologischen Museen. Das ist ja auch ganz interessant, dass die Objekte, also dass die Zuordnung da manchmal auch relativ willkürlich ist. Genau, dass diese, dass von zum Beispiel bestimmten Communities oder den Nachfahren bestimmter Gemeinschaften bestimmte Objekte eben zurückgefordert werden. Und das ist eine sehr komplizierte Frage, weil ich glaube, dass man sich da wirklich immer ja die einzelnen Verflechtungen wirklich genau anschauen muss. Die Frage, die sich das Museum dabei, glaube ich, immer stellen muss, inwiefern man sozusagen diese selbst zugeschriebene Position als Hüter der Objekte oder als Bewahrer der Objekte, inwiefern das noch aufrechterhalten werden kann und inwiefern man da wirklich als Institution doch einen Schritt sozusagen auf die Communities und die Vertreter der Bevölkerungsgruppen zugehen muss, um denen sozusagen wirklich auch auf gleicher Augenhöhe zu begegnen und sozusagen nicht von vornherein ja mit, was weiß ich, konservatorischen Argumenten zum Beispiel zu kommen und zu sagen, wir können uns einfach viel besser um die Objekte kümmern. Also da ist es, glaube ich, ganz schwierig, da einen Dialog irgendwie zu etablieren. Und die zweite Richtung, in die ich die Frage jetzt verstanden habe, betrifft tatsächlich den Umgang mit Kolonialverbrechen, wie sie ja auch stattgefunden haben. Ein aktuelles Beispiel dafür ist ja, was auch vor kurzem erst durch die Presse ging, dass den Umgang mit dem Völkermord an den Herero und Nama betrifft. Und da ist es ja eben ganz interessant, dass Vertreter von Herero und Nama ja vor kurzem die Bundesregierung bzw. Deutschland verklagt haben. Da geht es einerseits um Rückforderungen oder Entschädigungsforderungen, besser gesagt. Aber vor allem geht es da auch erstmal um eine Forderung nach Beteiligung. Denn die deutsche Regierung und die Regierung des heutigen Namibia führen schon seit 2014 Gespräche darüber, wie man sich sozusagen gemeinsam mit dieser Kolonialgeschichte auseinandersetzen kann. Aber Vertreter von Herero und Nama sind eben nicht in diese Gespräche eingebunden. Und das fordern sie jetzt eben. Und da finde ich es eben schon ziemlich bezeichnend, dass sich hier so ein Muster fortsetzt, in dem sozusagen immer noch über die Leute gesprochen wird und nicht ein Dialog mit den Vertretern von Herero und Nama bisher zumindest etabliert worden ist. Und ich glaube, das wäre schon nötig und zwingend, um da ja eine Kommunikation und einen Dialog auf Augenhöhe ja zu etablieren. Und ich glaube, einer solchen Auseinandersetzung müsste man sich eben auch stellen oder müsste sich eben auch die deutsche Regierung stellen, auf jeden Fall.
Also sozusagen ist man in dem Deutsch-Historischen Museum mit der Sonderausstellungskonzeption dabei auch einen Schritt weiter gegangen, wenn es darum geht, Einbinden von verschiedenen Gruppen, die da über die Zeit Aussagen treffen möchten oder einen nachfolgenden Umgang da vielleicht mit betroffen sind. So würde ich
also
das.
Was die Sonderausstellung macht, ganz schön, also da kann man vielleicht bei diesem Beispiel bleiben, ist, dass sie den Völkermord an Herero und Nama auch als solchen bezeichnet und auch als solchen erstmal wahrnehmbar macht und ausstellt. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass auch gezeigt wird, wie bestimmte Stereotypen und Bilder der anderen, der Afrikaner in dieser Zeit auch zirkuliert sind. Also zum Beispiel gibt es ein Foto, das Mitglieder der Herero und Nama zeigt, die in einem Gefängnis, und sie sind offensichtlich körperlich in einem recht schlechten Zustand, und die Fotos sind damals eben von den deutschen Kolonialherren angefertigt worden, eigentlich um zu zeigen, seht her, es geht ihnen gar nicht so schlecht, es geht ihnen, wir behandeln sie gut, was natürlich sehr, sehr zynisch ist angesichts der Tatsache, dass man einfach sieht, dass es diesen Menschen nicht gut geht. Und dieses Foto hat aber mittlerweile eine Umwidmung erfahren. Es wird zum Beispiel von eben aktivistischen Gruppen benutzt, um auf das Problem der Aufarbeitung des Völkermords aufmerksam zu machen. Und man sieht eben dieses Foto einerseits sozusagen als historisches Dokument, aber auch als Reproduktion eben auf T-Shirts, die dann auf Protestmärschen getragen wurden. Und sowas, also solche Verbindungen und Verknüpfungen finde ich halt ganz interessant, weil da wirklich sozusagen einfach sichtbar wird, wie solche Geschichten und solche Problemlagen sich halt wirklich auch in die Gegenwart fortragen.